Als Schriftlesung und auch als Predigtext hören wir Offenbarung 5, 6 bis 9. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Amen. Herr, so beten wir dich jetzt. Segne du uns reden und hören. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, als Gekreuzigte und nur als Gekreuzigte ist Jesus der Herr der ganzen Welt, der unser uneingeschränktes Vertrauen und auch unsere respektvolle Anbetung verdient. Er ist der, der wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Wie stehen wir zu diesem gekreuzigten Herrn? Erstens, der gekreuzigte Christus im Mittelpunkt. Bevor wir sehen, was uns das ganz persönlich zu sagen hat, dieses Wort, bedarf es einiger Erklärung. Dieser Text aus der Offenbarung ist voller Bilder und biblischer Anspielungen. Wer die Offenbarung kennt, weiß, also das ist wahrlich nicht einfach zu verstehen, was da drin aufgeschrieben ist, selbst für solche nicht, die sich regelmäßig mit der Bibel beschäftigen. Aber wer sich die Mühe macht, wer etwas Zeit und Gedankenkraft aufwendet, der kommt ins Staunen. Ins Staunen darüber, wer unser Herr ist. Und was er mit uns und der Welt vorhat. Ich will das nun nicht alles Wort für Wort erklären, sondern ein paar Grundgedanken herausgreifen. Das Ganze spielt sich ja in einem Raum ab, der für uns schier unbegreiflich ist. Wir werden direkt vor den Thron Gottes geführt und erhalten einen kleinen Einblick darin, was dort in dieser herrlichen, unsichtbaren Welt abläuft. Versuchen wir es mal, eine Ortsbeschreibung, soweit das für so einen Ort überhaupt möglich ist. In der Mitte steht der Thron Gottes. Rundherum die Ältesten, offensichtlich Engel, die Diener Gottes in seiner unsichtbaren Welt und zur Rechten Gottes inmitten dieser Engel steht ein Lamm, wie geschlachtet. Dieses Lamm hat sich die Kirche von Anfang an konzentriert. Dieses Lamm hat viele kirchliche Künstler von Anfang an inspiriert und sicher haben viele von uns schon solche Bilder, Zeichnungen oder Bücher gesehen, wo so ein Lamm abgebildet ist und das hat ein Siegesfähnlein vorne dran und das ist einfach ein Zeichen dafür, für den Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Schaut einfach mal, auch wenn ihr eine Kirche mal wieder besichtigt, sowas ist öfters zu finden. Wer sich etwas in der Bibel umschaut, der erkennt im geschlachteten Lamm sofort unseren Herrn Jesus Christus wieder. Schon im Alten Testament spielt das Lamm eine wichtige Rolle. In der Nacht, als das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei freikommen sollte, da hatten sie vorher ein Lamm zu schlachten. Das Passahlamm, 2. Mose 12. Ein Jahrhundert, ein Jahrtausend und noch viel mehr vergeht seit diesem ersten Passafest. Unser Herr Jesus Christus sitzt mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl zusammen. Und da sagt er ihnen, eigentlich bin ich dieses Passahlamm. Ich soll am Kreuz geschlachtet werden, mein Blut soll dort vergossen werden für euch, damit ihr vom Gericht Gottes verschont werdet, damit ihr frei werdet von der schlimmsten Sklaverei überhaupt, von eurer Sünde, vom Tod und vom Teufel. Noch ein Beispiel. Nachdem Mose das erste Passafest gefeiert hat, Jahrhunderte vergehen, aber lange bevor Jesus auf die Erde kam, da sagt der Prophet Jesaja im 53. Kapitel, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Dieser Text, der redet lange Zeit vor Christi Geburt so offensichtlich vom gekreuzigten Christus, vom gekreuzigten Messias, der redet so deutlich von diesem geschlachteten Lamm, dass er in den meisten jüdischen Synagogen bis heute nicht gelesen werden darf. Es ist untersagt worden, nachdem Jesus Christus gekommen war, ob sie den Hinweis auf ihren Messias nicht ertragen können und das deshalb nicht lesen lassen, obwohl es zu ihrer hebräischen Bibel dazugehört, genau wie überhaupt unser ganzes Altes Testament. Für uns Christen dagegen war die Verheißung bei Jesaja schon immer ein Hinweis darauf, Gott hatte schon lange vor dem Jahr Null geplant, dass er seinen Sohn schicken wollte, den Retter, den Messias. Und er hatte von Anfang an ebenso geplant, dass der Retter sterben sollte für unsere Sünden. Wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Diese biblischen Hinweise sollen uns genügen als Hintergrund, damit wir wissen, mit dem geschlachteten Lamm hier in der Vision, in der Schau des Johannes, damit ist unser Herr Jesus Christus gemeint. Der trägt auch in der himmlischen Herrlichkeit immer noch die Wundmale des Gekreuzigten. Unverkennbar und für alle Zeiten. Und als der Gekreuzigte, wird er auch angebetet. So und nur so. Es ist ungefähr 15 Jahre her, da war ich noch jung und voller Tatendrang und wollte mal eine neue Erfahrung machen. Da habe ich mich für so einen Missionseinsatz im Ausland gemeldet. Für einige Wochen so richtig mit Straßenevangelisation, wildfremde Leute ansprechen und ihnen christliche Schriften überreichen und so weiter und so weiter. Also genau das, was ich eigentlich nicht besonders gut kann. Aber wie gesagt, damals war ich noch jung und voller Tatendrang. Bevor wir in diesen Auslandseinsatz fuhren, sollten wir in einem einwöchigen Kongress zugerüstet werden dafür. Das war schon ein Erlebnis. Junge Menschen aus allen Ecken der Erde waren da zusammengekommen. Besonders viel Wert legte man auf die geistliche Begleitung, Gottesdienste und Vorträge. Und da bei den Gottesdiensten, da wurde mir auf einmal höchst mulmig zumute. Ich merkte, irgendwas stimmt da nicht. Bei diesen Jubelgesängen, wozu poppiger, eingängiger Musik Jesus angebetet und als Herr angerufen wurde. Diese Art Chorus nennen manche diese Art von Liedern. Bis ich merkte, dieser Jesus, der auf seinem Thron bejubelt wurde hier, das war nicht so ganz der gleiche, an den ich bis dahin geglaubt hatte. Es fehlte etwas Entscheidendes bei diesen Jubelgesängen. Es fehlte die Botschaft vom Kreuz und von der Erlösung. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mein gutes altes Gesangbuch mit dem Rucksack. Da habe ich dann für mich zum Ausgleich Passionslieder von Paul Gerhardt und anderen gebetet. Das hat mir ganz gut durchgeholfen. Sie wollten es im nächsten Jahr besser machen, hatte mir der Missionsleiter später noch geschrieben. Ob sie es dann auch getan haben, das konnte ich nicht mehr überprüfen. Naja, es redet sich immer besonders leicht über andere, die in der Vergangenheit waren und auch noch weit weg. Deshalb wollen wir die Frage einmal auf uns anwenden. Steht in unserem persönlichen Glauben, steht in unseren Gottesdiensten, steht da noch Christus im Mittelpunkt, und zwar als der Gekreuzigte? Denken wir daran. Er wird angebetet als das geschlachtete Lamm. Du hast mit deinem Blut erkauft Menschen aus allen Völkern. So jubeln ihm hier die Engel zu. Als dem Gekreuzigten gebührt ihm die Ehre. Ich muss ehrlich sagen, ich singe auch gern mal neue, fetzige Lieder. Als ich Student war, habe ich sogar in einer christlichen Band mitgespielt, eine Zeit lang. Nicht sehr gut, aber es kam von Herzen. Aber wenn ich dann so unsere Gesang- und Liederbücher durchschaue, gerade wenn ich die neuen Lieder durchschaue, und dann gucke ich in den Texten, wo wird denn davon gejubelt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, so wie bei Liedern eben von Paul Gerhardt oder Charles Wesley oder anderen, nach der Botschaft von der Erlösungssuche, erlebe ich regelmäßig ernüchternde Ergebnisse. Sucht mal in unseren Liederbüchern ein neueres Passionslied, was wirklich von der Erlösung singt. Ist nicht einfach. Ja, ernüchternde Ergebnisse, ob das Lieder sind für Erwachsene oder christliche Kinderlieder nach der Machart, piep, 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 Gott hat uns alle lieb. Nicht unbedingt falsch, nicht schlecht, aber irgendwie singt man nicht mehr vom gekreuzigten Christus. Es fehlen diese Verse, wo man jubelt, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Halleluja. Aber Lieder sind ja nur ein Symptom für eine geistliche Tatsache. Um es mal im Bild zu sagen, beim Auto müssen ja regelmäßig die Räder ausgewuchtet werden. Auswuchten heißt, das Rad wird so eingestellt, so justiert, dass es genau in der Mitte auf der Achse sitzt, im Zentrum. Wenn da etwas nicht genau stimmt, kann unter Umständen schon bei geringen Geschwindigkeiten der Wagen so ins Schütteln und Wackeln geraten, dass man am besten gleich umkehrt und eine Werkstatt aufsucht. Ich denke, auch die christliche Kirche, die christliche Gemeinde braucht so eine regelmäßige Überprüfung, eine Neujustierung. Und ebenso braucht es mein persönlicher Glaube, eine geistliche Besinnung, eine Klarstellung, bei der die Mitte wirklich wieder ins Zentrum gestellt wird, der gekreuzigte Christus, das siegreiche Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Wie schrieb Paulus seinen Korinthern, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 2. Der Herr schenke uns also so eine regelmäßige geistliche Auswuchtung, damit es in unserem Glaubensleben und in unserem kirchlichen Leben wirklich rund läuft. Wohl dem, bei dem die Mitte auch im Zentrum bleibt. Zweitens, das Buch des Lammes. Diese Schau des Johannes ist voller weiterer, bedeutungsvoller Bilder und können unmöglich alle erklären, müsste die Predigt bis heute Abend dauern. Wir wissen nun, das Lamm, der gekreuzigte Jesus Christus. Ich möchte eine einzige weitere Einzelheit herausgreifen. Das Buch. Jesus nimmt hier ein versiegeltes Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Es wird ihm also von Gott, dem Vater, selbst übergeben. Was ist das für ein geheimnisvolles Buch? Warum darf keiner die Siegel öffnen? Warum darf keiner hineinschauen? Dem Augenblick, in dem Jesus das Buch nimmt, fallen die Engel vor ihm nieder, beten ihn an und singen ihm ihr Loblied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch, du darfst deine Siegel öffnen und es lesen. Nur ein bisschen, vor unserem Predigtext guckt, stellt man fest, ja, er ist sogar allein würdig. Im ganzen Himmel hat man keinen anderen gefunden, der es öffnen dürfte. Wenn man sich etwas in der Offenbarung umschaut, kommt man recht bald auf eine Erklärung. Dieses Buch ist ein Namensverzeichnis. Es handelt sich hier gleichsam um ein himmlisches Melderegister. Aus vielen Jahrtausenden sind unzählig viele Namen verzeichnet. Die Namen aller gläubigen Menschen, die jemals gelebt haben. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3, so schreibt Jesus diesen sieben Gemeinden am Anfang der Offenbarung, wo er Botschaften an sieben verschiedene Gemeinden, sieben Sendschreiben aufgezeichnet sind. Wohl dem, dessen Name in diesem Buch verzeichnet ist. Denn es heißt gegen Schluss der Offenbarung, 20. Kapitel, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Anders ausgedrückt, er kommt in die Hölle. Dagegen heißt es etwas später über den Himmel, Kapitel 21, und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Wenn wir das mit in Betracht ziehen, dann wissen wir jetzt auch, warum Jesus allein dieses Buch öffnen darf. Beten wir doch im Glaubensbekenntnis, er Jesus sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Dieses Buch mit den sieben Siegeln ist also das Buch, das beim jüngsten Gericht geöffnet wird. Er allein, Jesus, der Richter der Welt, darf es öffnen an dem Tag, wenn sich noch einmal alle Menschen vor seinem Thron versammeln müssen. Wie kann ich mir das nun für mich persönlich vorstellen? Nur auch, wenn ich jedem von uns viel Gesundheit und ein möglichst langes und gutes Leben noch wünsche. Aber stell's dir einfach mal vor. Das letzte Kapitel deines Lebensbuches, deiner Lebensgeschichte ist geschrieben. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in einigen Jahren. Das letzte Kapitel ist geschrieben, die Geschichte ist zu Ende. Der Abspann folgt, einige Anmerkungen. Der hintere Buchrücken in greifbarer Nähe. Das Buch wird geschlossen, aber halt! Es fehlt ja noch das entscheidende Nachwort. Epilog steht da in manchen Büchern drüber. Und dort steht, wie du vor den treten musst, der dich geschaffen hat. Jesus Christus sitzt auf dem Thron des Weltrichters. Er nimmt das Buch in die Hand. Er geht die Namen durch und sucht deinen Namen und schaut. Und dann, wie es dann weitergeht, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst, von denen es hier heißt, denn du, Jesus, hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Ich weiß nicht, ob dein Name in diesem Buch verzeichnet ist. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nur, Jesus Christus, das siegreiche Lamm, der sein Blut für uns vergossen hat, Der ist auch der Richter der Welt. Er ist mein Richter, er ist dein Richter. Und jeder muss einmal vor ihn treten, wenn sein Lebensbuch, wenn seine Lebensgeschichte fertig geschrieben ist. Und so kann man sagen, ob du nur Atheist bist oder Christ, ob gläubig oder ungläubig, ob im Herzen mit Jesus verbunden oder nur dem äußeren Schein nach, jeder wird einmal vor ihn treten. Und es bleibt die Frage, was wird das für ein Tag werden für mich? Wird es ein Tag des Schreckens, wenn er mich dann ernst anschaut, den Kopf schüttelt und mir bleiben alle Worte im Hals stecken, weil mein Name nicht aufgerufen wurde? Oder wird es ein Freudentag sein, wenn dieser Moment kommt und er meinen Namen liest, meinen Namen, der in seinem Buch verzeichnet ist? Ja, eine größere Freude kann es kaum geben. Wenn er dort deinen Namen liest und dann sagt, Liebe, es ist soweit, komm herein zu mir in meine himmlische Herrlichkeit, da möchtest du dann gern mitjubeln. Mitjubeln mit diesem neuen Lied vom Sieg unseres Herrn und einstimmen in den Lobgesang der Engel. Nur wie komme ich hier zu einer persönlichen Klärung? Zunächst einmal muss ich mir noch einmal klar werden über die Natur dieses Buches, auch darüber, was es nicht ist. Es ist mit Sicherheit nicht das Kirchenbuch oder das Gemeindegliederverzeichnis meiner Gemeinde oder unseres Bezirks. Es ist auch nicht das Taufregister, wo alle Getauften, egal ob Großgetaufte oder Kleingetaufte, verzeichnet sind. So mancher, der eine Taufurkunde besitzt, wird trotzdem nicht im Buch des Lebens zu finden sein. Es ist auch nicht das Verzeichnis aller derer, die sich bemüht haben, ein anständiges christliches Leben zu führen, denen halt niemand was nachsagen kann. Denken wir noch einmal an das Wort Jesu aus den Sendschreiben. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet? Wie kann ich denn überwinden? Spätestens hier komme ich wieder zurück auf den ersten Teil und die Bedeutung des geschlachteten Lammes. Um nochmal das Bild von oben aufzugreifen. Also genau genommen geht es hier um sehr viel mehr als nur um eine Neujustierung des Glaubens, um ein Auswuchten der Glaubensräte. Wenn wir das Kreuz Christi an den Platz stellen, an den es gehört, in die Mitte des kirchlichen Lebens und in die Mitte meines persönlichen Glaubens. Um es klar herauszusagen, wo der gekreuzigte Christus nicht in der Mitte steht, da kann ich nicht erwarten, dass ich zu diesen Überwindern gehöre. Das menschliche Leben, so schön es manchmal sein kann, aber das menschliche Leben wird auch immer hin und her geworfen. Von Sorgen, von Not, von Niederlagen und von persönlicher Schuld. Wie könnte ich denn Glauben haben in diesem Hin und Her und Auf und Ab? Wie könnte ich Glauben behalten, wenn ich mich nicht ganz auf den gekreuzigten Christus konzentriere? Wenn mein Denken, Fühlen und Tun da seine Mitte findet, bei dem, der alles siegreich überwunden hat, für mich überwunden hat. Deshalb am Schluss eine Frage, die ich mir nur ganz allein an der Stelle vor Gott beantworten kann. Welche Rolle spielt Christus in meinem Leben, und zwar speziell der gekreuzigte Christus? Steht er in der Mitte meiner Existenz? Hängt an ihm mein ganzes Vertrauen im Leben wie im Sterben? Wohl dem, der diese Frage von Herzen mit Ja beantworten kann. Ich wünsche es jedem von uns, Denn wenn du so antworten kannst, dann ist die Frage nach dem Buch ebenfalls beantwortet. Ja, dann steht dein Name mit Sicherheit darin. Und dann bleibt er darin stehen, für alle Ewigkeit. In diesem Buch wird nicht gelöscht und nicht radiert. Und du kannst dich schon auf den Tag freuen, wenn du vor deinem Herrn stehst und er deinen Namen aufruft. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, dafür loben und preisen wir dich, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Herr, diese Liebe und diese Gnade, das übersteigt wirklich alles, was wir uns denken können. Wir wollen dich bitten, dass du in die Mitte unseres Lebens kommst, dass du da bleibst und dass das unser einziger Trost ist im Leben, wie auch im Sterben. Wir wollen dich bitten, dass du uns das immer wieder vergewisserst, dass du uns zurückbringst, wenn die Mitte nicht mehr im Zentrum steht. Herr, wir wollen dich auch für diejenigen Menschen bitten, die das für sich noch nicht geklärt haben, ob ihr Name in deinem Buch steht, dass du ihnen nachgehst und dass du sie rufst in deiner Nachfolge. Wir bitten dich auch für unsere Kirche. Wir bitten dich für alle, die mitarbeiten. Wir bitten dich für die, die zu entscheiden haben, für die jährlichen Konferenzen, für die Superintendenten, für unsere Bischöfin. Herr, das schenkt doch, dass da in allem Tun und Lassen du in der Mitte stehst, als der Gekreuzigte. Wir bitten dich auch für diejenigen Geschwister, die angefochten sind in ihrem Glauben, die Zweifel haben, ob sie zu dir gehören, dass du sie wieder ganz neu vergewisserst. Herr, danke, dass das Wort vom Kreuz uns doch Gewissheit schenken kann. Wir denken auch heute an unsere Kranken. Erbarme du dich über sie. Wir denken an alle Trauernden, auch besonders die, die um die Schwester Falk trauern. Alles, was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.